Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein.
Drittes Kapitel. Jetzt lebe ich einmal.
Herbst 1816. Im Leben von Franz Schubert gibt es eine bedeutsame Veränderung. Er wohnt jetzt mitten in Wien. Zu Hause ist er ausgezogen, den Schuldienst hat er quittiert. Nun kann er komponieren, wann immer er mag, abends weggehen, seine Freunde treffen. So ein Zimmer, zentrale Lage, wäre für den 19-Jährigen unerschwinglich, aber bei seinem Freund Franz von Schober wohnt er umsonst. Die Familie Schober, bestehend aus Mutter, Tochter und Sohn, ist unkonventionell und vermögend. Der Sprössling kann es sich leisten, in den Tag hineinzuleben. Er studiert ein wenig Philosophie, liest viel und dichtet auch selbst. Er hat einen Hang zu Abenteuern, ist anziehend und charismatisch. Was dieses ungleiche Paar verbindet, ist die Liebe zur Musik.
Du holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden, hast mich in eine bessere Welt entrückt.
Franz von Schober und Franz Schubert werden die engsten Freunde. Während die anderen dann doch bürgerliche Berufe ergreifen und Familien gründen, bleibt Schober Single, ja ein ruheloser Wanderer durch Leben und Kunst. Er versucht sich als Dichter, Opernlibrettist, Schauspieler, Maler, Kunstdruckunternehmer und begleitet später Franz Liszt auf dessen Tourneen. Was seine Bedeutung für Schubert betrifft, sind die Meinungen der anderen geteilt.
Der Umgang mit einem für die Kunst so begeisterten, so feingebildeten jungen Mann wie Schober konnte auf Schubert wohl nur höchst anregend und vorteilhaft wirken.
Blendend und einschmeichelnd gewann diese gleißende Individualität über Schubert einen nachhaltig unheilvollen Einfluss. Spätere Erfahrungen erwiesen, dass in dieser ganzen Familie tiefe sittliche Verdorbenheit herrschte.
Offenbar setzt sich Schober seine eigene Moral. Und Josef von Spaun hat recht, man muss ihm dankbar sein, denn er verhilft Schober zu neuen Kontakten und Impulsen. Gewiss, die Gedichte eines Meyerhofer inspirieren die bedeutendere Musik. Doch was wäre das Schubert-Lied ohne Interpreten? Kein professioneller Sänger hat bisher eines gesungen. Schober lässt seine Beziehungen spielen und bringt den berühmten Hofopernsänger Johann Michael Vogel dazu, höchst selbst zu ihm nach Hause zu kommen. Schubert, der ihn abgöttisch verehrt, ist ganz aufgeregt.
Vogel trat ganz gravitätisch ein, und als ihm der kleine, unansehnliche Schubert über die Ehre der Bekanntschaft einige unzusammenhängende Worte stammelte, rümpfte er etwas die Nase. Endlich aber sagte er: »Nun, was haben Sie denn da? Nun los, begleiten's mich!« Als ihm das Lied die Dioskuren zu Gesicht kam, erklärte er, es sei geradezu unbegreiflich. Wie können solche Tiefe und Reife aus dem kleinen jungen Mann hervorkommen?
Michael Vogel wird Schuberts großer Mentor. Er interpretiert seine Lieder mit überwältigender Wirkung und er macht sie auch in den Salons der besseren Gesellschaft bekannt. Das wäre ein Schlüssel zum Erfolg, denn hier werden auch die musikalischen Trends und Moden weitergereicht. Bei Bedarf spielt Schubert zum Tanz auf. Walzer und Ländler, Polonaisen und Ekossesen schüttelt er nur so aus dem Ärmel. Auf dem Parkett würde er keine so gute Figur machen, aber gerne verschenkt er das eine oder andere Tänzchen.
Springen Sie mit diesem Ecossais durch jedes Wohl und Weh. Tanzen Sie stets bei diesem Walzer, werden's Russe oder gar Pfeuzer.
Einst galt der Walzer noch als Verstoß gegen Sitte und Anstand. Sieht es nicht so aus, als ob die Pärchen eng umschlungen sich unkontrolliert gehen lassen? Um nicht zu sagen, sich schamlos durch den Raum wälzen? Und bringt nicht das Gewirbel jede gesellschaftliche Ordnung durcheinander? Erst der Wiener Kongress, auf dem ja bekanntlich mehr getanzt als verhandelt wurde, hat den Walzer salonfähig gemacht. Ein französischer Berichterstatter:
Nach dem Weggehen der Souveräne begannen die Orchester Walzer zu spielen. Alsbald schien sich der ganzen Versammlung eine elektrische Bewegung mitzuteilen. Man muss es mit ansehen, wie beim Walzer der Herr seine Dame im wirbelnden Laufe hebt und diese dem süßen Zauber sich hingibt.
Ein wenig spielt der Reiz des Verbotenen noch mit, erotisch und politisch. Die Souveräne fürchten ja nicht so sehr wie Umwälzungen. Eigentlich könnte Schubert auch Tanzmusiker werden, so wie Josef Lanner und Johann Strauss. Dann hätte er ausgesorgt, denn die Wiener sind tanzwütig und die Unterhaltungsbranche boomt. Aber er strebt nun einmal nach Höherem. Gerade arbeitet er intensiv an Klaviersonaten. Das ist nicht einfach, denn Beethoven hat die Gattung auf eine einsame Höhe gehoben. Schubert sucht seinen Weg und die Musik erzählt von dieser Suche. Schweifend, verträumt, melodienselig, aber auch verstummend und zerklüftet von Brüchen. Wenn man ihn noch manchmal heraushört, Beethovens Wille zum Konflikt ist Schuberts Sache nicht. Er will Harmonie und weiß doch, dass es sie nicht gibt. Bis in den August 1817 arbeitet Schubert an seinen Sonaten. Er plant eine ganze Serie von 6 Werken, wohl angelegt für eine Veröffentlichung. Doch dazu wird es nie kommen. Das Leben bringt nun einen schmerzlichen Einschnitt. Schubert muss auf längere Zeit verreisen, um seinem erkrankten Bruder beizustehen. Bei dieser Gelegenheit entsteht Schuberts einziges selbstgedichtetes Lied.
Lebe wohl, du lieber Freund. Hör in diesem Trauersang meines Herzens innern Drang, tönt er doch so dumpf und bang.
Liebe wohl, liebe wohl, du lieber Freund.
Ist dieser Abschied eine Art Bekenntnis? Warum fallen in Schuberts Umkreis immer wieder so zärtliche Worte? Ist da mehr im Spiel als bloße Freundschaft? Der romantische Freundschaftskult zieht keine klare Grenze. So schreibt Josef von Spaun in seinem Essay über die Freundschaft:
Wenn wir versuchen, wahre Freundschaft von der Liebe zu trennen, würden wir bald finden, dass nach ihrer Wesenheit beide eins sind. Denn finden wir nicht jenes bange Sehnen, das sonst weibliche Liebe zu bezeichnen pflegt, in den reinsten Vorbildern männlicher Freundschaft dargestellt?
Eine homoerotische Seite darf also mitschwingen, Anspielungen, versteckte Botschaften. Die Künstlergemeinschaft grenzt sich ab vom biederen Bürger, setzt gegen die repressive Gesellschaft das Ideal der Liebe. Ob da richtige Homosexualität im Spiel ist, bleibt offen.
Glücklich, wer einen wahren Freund findet. Glücklicher, wer in seinem Weibe eine wahre Freundin findet.
Unglücklicherweise verliert Schubert nicht nur einstweilen seinen Freund, sondern auch sein Zimmer. Was also bleibt, als wieder nach Hause zu ziehen, in seine enge Stube in der Vorstadt? Seine Berufsverhältnisse sind etwas undurchsichtig. Bei der Militärdienstbehörde wird er nicht als Schulgehilfe, sondern als Musiker erfasst. Dabei hat er höchstens ein paar Klavierstunden gegeben.
Franz Schubert, Musikmeister. Messet 4 Schuh, 11 Zoll, 2 Strich. Schwach.
So steht wenigstens seine Größe fest, 1,57 Meter. Damit muss er immerhin nicht zum Militär. Aber der erneute Schuldienst unter dem Vater bleibt ihm sicher nicht erspart. Ein wichtiges Veröffentlichungsprojekt ist wieder gescheitert. Der dem Hertel Verlag in Leipzig angebotene Erlkönig wird schnöde zurückgeschickt und landet bei dem königlichen Kirchenkompositeur Franz Schubert in Dresden. Der Namensvetter ist mehr als überrascht.
Zu meinem Erstaunen melde ich, dass diese Kantate niemals von mir komponiert worden ist. Ich werde selbige in Verwahrung behalten, um zu erfahren, wer ihnen dergleichen Machwerk übersendet hat, und diesen Patron zu entdecken, der meinen Namen so missbraucht hat.
Dabei möchte Schubert vor allem, dass seine Lieder seinen Freunden gefallen. Josef Hüttenbrenner, dem Bruder seines Freundes Anselm, schickt er einen potenziellen Hit.
Als Beweis meiner innigsten Freundschaft. Ich wünschte, dass ich bei einem Glas Punsch nähere Freundschaft mit ihnen schließen könnte.
Die Forelle muss noch warten, bis sie etwas weiter in der Welt herumkommt. Aber Schubert hat am 1. März 1818 seinen großen Tag. Erstmals erklingt ein Musikstück aus seiner Feder in einem öffentlichen Konzert. Die Ouvertüre ist eine Reaktion auf das Rossini-Fieber, das vor einiger Zeit in Wien ausgebrochen ist. So etwas werfe er in kürzester Zeit aufs Papier, meint Schubert, und liefert den Freunden gegen ein Glas Wein den Beweis.
Der junge Kompositeur, Herr Franz Schubert, weiß schon jetzt, alle Herzen zu rühren und zu erschüttern. Obwohl das Thema einfach ist, entwickelt sich aus demselben eine Fülle der überraschendsten Gedanken.
Das Presseecho ist freundlich und man bemerkt auch, dass die Ouvertüre Rossini nachgebildet ist. Doch hinter der Musik steckt eher die Haltung, was ein Rossini kann, kann ein Schubert erst recht. Dieses neue Selbstbewusstsein prägt auch seine 6. Symphonie. Das Finale macht sich fast einen Spaß mit dem italienischen Stil, ein augenzwinkernder Triumph über den umjubelten Opernstar.
Liebste, teuerste Freunde, wie könnte ich euch vergessen, euch, die ihr mir alles seid. Spaun, Schober, Meierhofer, Senn, wie geht es euch? Lebt ihr wohl?
Schubert ist nun weit weg von seinen Freunden, 14 Poststationen von Wien, auf einem hübschen Landschlösschen in Ungarn. Zseliz heißt der Ort, und den Aufenthalt verdankt er dem Grafen Johann Esterhazy. Wie in diesen Kreisen üblich, verbringt man Sommer und Herbst auf dem Land, wo man auch die Musik nicht missen möchte. Schubert ist als Musiklehrer für die gräflichen Töchter engagiert. Marie, 17, und Caroline, 13, sind begabt. Das ist etwas anderes, als Arbeiterkindern das ABC einzubläuen. Und es gibt ein Vielfaches des Schulgehilfengehalts.
Für Juli nahm ich samt Reisegeld 200 Gulden ein.
Gut 4 Monate bleibt Schubert in Zseliz. Er hat keine anderen Pflichten als musikalische. Jetzt ist er endlich in seinem Element.
Ich lebe und komponiere wie ein Gott, als wenn es so sein müsste.
Für Marie und Caroline komponiert er eine Menge vierhändiger Klaviermusik, Tänze, Märsche, Variationen. Für sich selbst vertont er ein meterlanges Gedicht von Meierhofer, Die Einsamkeit. Aber soll man das 20-minütige Gebilde überhaupt noch Lied nennen? Die Form ist eher ein Zyklus. Ein Suchender durchwandert den Lebensweg, probiert es mit Tätigkeit, mit Geselligkeit, mit Liebe und mit Heldentum. Erst am Ende findet er sein Glück in der Einsamkeit.
Und ein Leben rau und steil führte doch zur Seligkeit.
Meierhofers Einsamkeit ist fertig. Und wie ich glaube, so ist's mein Bestes, was ich je gemacht habe. Denn ich war ja ohne Sorge. Jetzt lebe ich einmal. Gott sei Dank. Es war Zeit.
Jetzt erst wird ihm wohl klar, wie eng und bedrückend die Stadt sein kann. Vor allem, wenn man kein Geld hat und auf den Vater angewiesen ist. Insofern ist Zseliz wie eine Befreiung. Sein Bruder Ignaz beneidet ihn fast.
Du lebst in einer süßen, goldenen Freiheit, kannst deinem Genie die Zügel schießen lassen, kannst deine Gedanken hinwerfen, wie du willst, während unser einer als elendes Schullasttier allen Rohheiten einer wilden Jugend preisgegeben und noch überdies den dummköpfigen Bonzen in aller Untertänigkeit unterworfen sein muss.
Bonzen, das sind die kirchlichen Amtsträger, deren Aufsicht die Lehrer tatsächlich unterworfen sind. Der Pfarrer erteilt nicht nur den Religionsunterricht, sondern hat nach der Schulverfassung auch sonst das Sagen.
Seinen Vorgesetzten, dem Ortsseelsorger und dem Schuldistriktsaufseher, soll der Lehrer mit geziemender Höflichkeit und Ehrerbietung begegnen, ihre geistlichen Erinnerungen mit Dank annehmen, ihre Befehle genau befolgen.
So wacht die katholische Kirche über den Unterricht, ja das Verhalten und die Gesinnung der Lehrer. Vater Schubert hat sich angepasst.
In unserem Hause ist es schon so weit gekommen, dass man sich nicht einmal zu lachen getraut, wenn ich eine abergläubische Schnurre vom Religionsunterricht erzähle. Siehst du, von all diesen Dingen bist du nun frei, erlöst. Du siehst und hörst von unseren Bonzen nichts mehr.
Lieber Ignaz, der unversöhnliche Hass gegen das Bonzengeschlecht macht dir Ehre. Doch hast du keinen Begriff von den hiesigen Pfaffen. Bigottisch wie ein altes Mistvieh, dumm wie ein Erzesel und roh wie ein Büffel. Man wirft dir auf der Kanzel mit Ludern, Kanaillen etc. herum, dass es eine Freude ist. Man bringt Totenschädel mit auf die Kanzel und sagt, da seht her, so werdet ihr einmal aussehen.
Im Credo, dem Glaubensbekenntnis der Messe, lässt Schubert hartnäckig etwas aus. Die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wie sein Bruder Ignaz leidet er wohl auch an der Präsenz dieser Kirche zu Hause. Dabei hat er gar nichts gegen die Religion, nur bringt er sie etwas anders zum Ausdruck. Eigentlich gefällt es ihm ganz gut in Jelis. Er geht gern in den Schlosspark, interessiert sich für die Landwirtschaft, er hat Spaß mit dem Dienstpersonal und sogar ein hübsches Stubenmädchen als, wie er sagt, Gesellschafterin.
Schubert wurde ein Liebling der Familie, blieb auch im Winter Musikmeister im Hause Esterhazy. Bald nach dem Eintritt in dasselbe knüpfte er ein Liebesverhältnis mit einer Dienerin an.
Karl Freiherr von Schönstein ist ebenfalls zu Gast im Schloss. Etwas Genaueres berichtet er aber nicht über jenes Verhältnis.
Ich trieb von früh her Gesangsmusik und sang bisher nur italienische Musik. Erst Schuberts Lieder erweckten die Liebe zum deutschen Liedergenre, dem ich mich von da an ausschließlich widmete.
Die Bekanntschaft mit Schönstein ist für Schubert also sehr erfreulich. Nun hat er schon einen zweiten Interpreten, der seine Lieder in die Welt trägt. Aber es bleibt, was er nur Schober anvertraut, eine gewisse Einsamkeit in Jellis.
Für das Wahre der Kunst fühlt hier keine Seele, höchstens dann und wann die Gräfin. Ich bin also allein mit meiner Geliebten, der Musik, und muss sie in mein Zimmer, in mein Klavier, in meine Brust verbergen. Obwohl mich das öfters traurig macht, so hebt es mich auf der anderen Seite desto mehr empor.
Für Musik wie diese hätte man hier auch wenig Verständnis. Schubert will nun höher hinaus, weitergehen in der Kunst und misst sich direkt mit Beethoven. So sehr Schubert gehofft hatte, in seiner Stellung richtig aufzuleben, am Ende steht die Ernüchterung. Da die hohen Herrschaften, dort das Dienstpersonal. Das ist einfach nicht seine Welt.
Wenn ich die Leute um mich herum nicht alle Tage besser kennenlernte, so ging es mir noch ebenso gut wie anfangs. So aber sehe ich, dass ich unter diesen Menschen doch eigentlich allein bin. Meine Sehnsucht nach Wien wächst täglich.
Schubert ist froh, als er im November endlich die Postkutsche besteigen kann. Sein Lebenselement, seine Künstlerheimat sind nun einmal die Wiener Freunde.
Ja, geliebtes Wien, du schließest das Teuerste, das Liebste in deinen engen Raum. Und nur Wiedersehen, himmlisches Wiedersehen, wird diese Sehnen stillen.